Herzlich willkommen zum Podcast Resonanz, junge Stimmen, inspiriert Kinder- und Jugendchöre leiten. Mein Name ist Gudrun Gierschall und ich bin Musikerin, Kinder- und Jugendchorleiterin und Mitarbeiterin beim Staats- und Domchor an der Universität der Künste Berlin. Und in diesem Podcast dreht sich alles rund um stimmpädagogisch und lerntheoretisch fundiertes Singen mit jungen Stimmen und beziehungsstarke Kinder- und Jugendchorarbeit. Schön, dass du hier bist. In der heutigen Podcast-Folge spreche ich über Rituale und Routinen in der Kinder- und Jugendchorarbeit, warum sie wichtig sind, wie wir sie uns zunutze machen können. Und ich spreche über 7 Punkte, die uns leiten können, über unsere Rituale und Routinen zu reflektieren und unsere eigenen zu entwickeln. Viel Spaß bei dieser Folge. Putze ich zuerst die obere oder die untere Zahnreihe oder ziehe ich mich morgens zuerst an oder mache ich mir vielleicht doch erstmal einen Kaffee? Und wie fahre ich nochmal heute zur Arbeit? Jeder von uns trifft täglich tausende Entscheidungen, die wir nicht einmal bewusst mitbekommen. Also zum Beispiel, ob wir jetzt zuerst die obere oder die untere Zahnreihe putzen. Und wie wir zur Arbeit fahren, sind Fragen, die wir uns nicht bewusst jeden Tag neu beantworten, sondern es sind Gewohnheiten, die automatisiert ablaufen. Und das ist auch gut so, denn jeder Mensch braucht diese Gewohnheiten, Routinen und Rituale, denn durch sie kann unser Gehirn vieles im Autopiloten bewerkstelligen und dadurch erspart es uns unglaublich viel Aufwand. Die Experten sagen, dass bis zu 50% von dem, was wir tagtäglich tun, kognitiv gesehen passive Wiederholungshandlungen sind. Das heißt, es sind Gewohnheiten, Routinen und Rituale, die sich immer am selben Ort und vielleicht sogar zur ähnlichen Zeit abspielen. Und dieser Energiesparmodus, der verhindert, dass uns die Vielzahl der alltäglich anfallenden Aufgaben, die wir so jeden Tag bewältigen müssen, dass das uns nicht überfordert. Unsere aktiven kognitiven Ressourcen können wir dann also dadurch dafür nutzen, wirklich konkret anfallende Aufgaben und Probleme zur Lösung und Entscheidung zu treffen. Routinen sind sozusagen das Rückgrat unseres Alltags und helfen uns, unseren Tag zu strukturieren und Dinge ganz effizient zu erledigen. Und wir wissen alle, dass Routinen unglaublich mächtig sind, weil sie unser Verhalten auf einer sehr tiefen und unbewussten Ebene beeinflussen. Denn wir können, wie wir alle wissen, sehr positive und uns dienliche Routinen haben, aber natürlich haben wir alle auch Routinen, die uns eigentlich nicht gut tun, die vielleicht sogar schädlich sind, wie das Rauchen, wie Alkohol trinken, keinen Sport machen. Das sind auch alles Gewohnheiten. Und wenn wir das eben über Monate oder über Jahre eingeübt haben, ist es unglaublich schwer, Gewohnheiten zu verändern. Rituale wiederum sind bewusst ausgeführte, wiederholte Handlungen. Also Routinen laufen größtenteils unterbewusst ab und Rituale entscheiden wir schon ein Stück weit bewusst, dass wir sie so ein bisschen zelebrieren. Rituale schaffen Ordnung in einer total chaotischen Welt und sie vermitteln uns innerhalb dieser chaotischen Welt Sicherheit, Identität und Zugehörigkeit. Das heißt, Rituale geben uns Sinn, geben uns Halt und geben uns Struktur. Und wir kennen alle das Phänomen, hier in Berlin sind gerade noch Sommerferien, wo ich diese Folge aufnehme. Wir kennen alle das Phänomen, wenn Ferien sind, sind alle Routinen und Rituale des Alltags eigentlich erstmal außer Kraft gesetzt. Und ganz häufig braucht man dann sehr, sehr viel Energie, um alltägliche Dinge zu organisieren und zu bewältigen, weil sie eben nicht mehr automatisiert ablaufen. Ich in einem anderen Supermarkt einkaufe, wo ich die Wege nicht kenne. Ich den Kaffee koche in einer Ferienwohnung, wo ich nicht weiß, wie die Kaffeemaschine funktioniert, wo die Teller und Tassen sind. All das strengt dadurch das Gehirn mehr an und unser ganzes System. Und wir müssen dann jeden Tag neu und auch immer wieder anders entscheiden. Und die Abläufe werden immer wieder neu verhandelt. Zum Beispiel gerade, wenn man nicht alleine Urlaub macht, sondern mit den Familienmitgliedern, die ganz unterschiedliche Vorstellungen haben, wie der Tagesablauf nur in den Sommerferien vonstatten gehen soll. Der eine möchte unbedingt früh aufstehen und sofort in den Ausflug starten und der andere will eben ausschlafen und sagt, ich will jetzt einfach entspannt frühstücken, ohne dieses Gefühl schon wieder im Zeitdruck zu sein. Dann müssen Alltagsabläufe neu verhandelt werden. Und das kostet Energie. Was bedeutet das jetzt für unsere Arbeit mit Kindern und Jugendlichen? Rituale und Routinen sind, wie wir gerade schon gehört haben, praktische Werkzeuge zur Strukturierung unseres Alltags, aber sie sind eben auch kraftvolle Instrumente zur Kultivierung von Sinn und Zugehörigkeit. Und das ist etwas, was wir unbedingt für unsere Kinder- und Jugendcoarbeit nutzbar machen sollten. Routinen und Rituale geben Kindern und Jugendlichen ganz viel Orientierung, ganz viel Sicherheit und schaffen Verlässlichkeit und können eben auch helfen, ein Gruppengefühl zu verankern und zu stärken. Und natürlich ist der Schuljahresstart der beste Moment, um die eigenen Routinen zu reflektieren und zu überprüfen und gegebenenfalls auch neue zu etablieren. Jetzt ist die Frage, wie finde ich die für mich passenden Routinen und Rituale für meine eigene Probenarbeit? Und ich möchte dir heute ein paar Anregungen mitgeben, die dir vielleicht ein bisschen Inspiration geben, um deine eigenen Routinen und Rituale zu reflektieren oder auch neu zu entwickeln. Ich spreche jetzt im Folgenden über 7 verschiedene Punkte, die dir helfen können, deine Routinen und Rituale zu reflektieren. Die erste Frage ist, wie betreten meine Sängerinnen und Sänger den Raum? Ist die Tür offen? Sie gehen einfach rein, ich komme irgendwann dazu und die Probe beginnt? Oder sammeln wir uns vor dem Raum und gehen gemeinsam rein? Oder sammeln wir uns vor dem Gebäude? Zum Beispiel habe ich eine Kollegin, die die Kleinen, das sind unsere 5-Jährigen, immer vor dem Gebäude abholt und dann mit einem Lied singend zum Raum zieht. Das ist auch ein total schönes Ritual. Also was ist das Ritual, wie die Kinder den Raum betreten? Ich persönlich mag es gern, wenn die Kinder noch nicht den Raum betreten, bevor die Probe nicht losgeht, weil ich gerne den Raum etabliere als einen besonderen Ort, an dem die Musik und das Singen im Fokus steht. Und wenn die Kinder schon so lärmend, tobend, spielend in dem Raum sind, dann brauche ich immer relativ viel Energie, um die Kinder erstmal darauf einzunorden, dass die Probe jetzt losgeht. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, alle rennen durch den Raum, sind einfach schon da und irgendwann beginnt die Probe mit einem akustischen Signal, mit einem Lied, mit einer bestimmten Übung. Auch das ist möglich. Aber wie betreten die Kinder den Raum? Der zweite Punkt, der schon ganz eng verzahnt ist mit dem ersten Punkt, ist die Frage, wie beginne ich eigentlich meine Probe? Das erste ist für mich immer die Kontaktaufnahme mit jedem einzelnen Kind. Und das ist etwas, was ganz en passant stattfinden kann. Aber ich habe es sehr bewusst in mir, dass ich versuche, mit jedem Kind einmal kurz in einen Blickkontakt gekommen zu sein und ihm das Gefühl zu geben, du bist willkommen, ich freue mich, dass du da bist. Dabei geht es nicht um einen bestimmten Satz, dass ich jeden ganz persönlich begrüße, aber dass ich jeden einmal bewusst wahrnehme. Dann ist die Frage, beginne ich die Probe mit einem Begrüßungsritual, mit zum Beispiel der Namensliste. Da geht es ja auch nur darum, dass jeder einmal seinen Namen gehört hat, einmal der Chorleiterin in die Augen geschaut hat oder dem Chorleiter und sich gesehen fühlt. Oder habe ich ein Begrüßungslied, starte ich direkt mit dem Einsingen, mache ich erstmal ein körperliches Warm-up oder starte ich mit Körperübungen, die ein bisschen zentrierend und das vegetative Nervensystem beruhigend sind zum Beispiel. Ich starte zum Beispiel bei den Jüngsten sehr gerne mit einem Ritual, das nenne ich die Hörzeit, weil ich immer gerne den Kindern vermittle und sage, das Wichtigste, damit wir gut singen lernen können, ist zunächst das Hören. Wir müssen erst mal lernen zu hören. Und das ist etwas, was sehr verloren gegangen ist. Oder es gibt sozusagen immer diese Erwartungshaltung an die Kinder, dass sie irgendetwas tun sollen und dafür erhalten sie Lob und Wertschätzung. Und ich versuche, das richtig einzuüben und zu sagen, das Hören ist eine Aktivität und das ist eine Aktivität, der ich unglaublich viel Wertschätzung schenke. Und wenn alle im Raum wirklich die Aufmerksamkeit zum Klang lenken, dann entsteht ein unglaublich starker Raum und Zauber, der wirklich total berührend sein kann. Und das ritualisiere ich bei den Jüngeren vor allem, weil ich merke, es ist eine Fähigkeit, die geübt werden muss. Das ist bei mir das Anfangsritual nach der Namensrunde, dass ich die Anwesenheit abgefragt habe. Punkt Nummer 3 ist, wie endet meine Probe? Auch das ist eine Frage, die, es muss kein Ausgangsritual geben, aber es kann eins geben. Und reflektier das für dich, ob du das möchtest. Zum Beispiel kann das ein Repertoirestück sein, es kann ein ritualisiertes Schlusslied mit einem Kreistanz sein. Oder einfach nur, dass alle den Ort nochmal wechseln. Die haben dann vielleicht schon lange auf ihren Stühlen gesessen und am Ende kommen alle nochmal um den Flügel herum oder um das Klavier und singen gemeinsam ein Lied, was sie jetzt gerade einstudiert haben und schon ganz gut singen können. Punkt Nummer 4 ist die Frage nach Chorregeln. Ich bette das jetzt auch ein in das Thema Rituale und Routinen, denn Regeln müssen auch ritualisiert werden, sie müssen auch geübt werden. Und deswegen nenne ich das auch eine Art von Ritual, weil ich gerade bei den Jüngeren, wenn ich eine neue Gruppe habe, dann wirklich das auch ritualisiert übe. Und ich habe genau 2 Regeln, mit denen ich sehr gut klarkomme und die ich aber dann tatsächlich auch sehr stringent einfordere. Und zwar ist die eine Regel ganz einfach, wer etwas sagen will, der meldet sich. Es ist eine sehr bekannte Regel und trotzdem für viele immer wieder neu und immer wieder gibt es da Lernaufgaben. Und die zweite Regel bei mir heißt, Musik hat Vorfahrt und das heißt, dass, ich erkläre das immer so, die ganze Woche über ist die Sprache immer im Fokus, wird die ganze Zeit geredet und im Hintergrund läuft vielleicht mal Musik im Radio oder irgendwo und keiner beachtet die Musik so richtig. Und in dieser Stunde, die wir uns hier in der Woche treffen, in diesem Raum, hat die Musik mal Vorfahrt vor der Sprache. Das heißt, sobald Klang im Raum zu hören ist, wenn das Klavier klingt, wenn etwas gesungen wird, dann ist sofort die Sprache, muss quasi warten an der Kreuzung, bis die Musik fertig ist. Und es ist irgendwie eine ganz eindrückliche Regel, mit der man total schön auch mit den Jüngeren schon arbeiten kann. Und ich habe dazu Symbolkarten für die Kleineren, die tue ich einfach an die Tafel, klebe ich dahin und damit erinnere ich uns immer wieder an diese 2 Regeln. Wenn du andere Regeln hast, die du teilen möchtest, schreib mir super gerne eine Nachricht. Ich bin total gespannt, eure Chorregeln kennenzulernen. Punkt Nummer 5 ist das Einsingen. Das ist natürlich auch etwas, was jeder, der Chorarbeit macht, weiß, dass das ein ritualisierter Teil einer Chorprobe ist. Aber auch das Einsingen an sich ist die Frage, wie viel Abwechslung, wie viel Wiederholung haben wir da? Oder gibt es einfach bestimmte Teile, die quasi ritualisiert sind, aber innerhalb dieser Teile haben wir immer wieder wechselnde Übungen. Das heißt, sagen wir, wir fangen mit einer Körperübung an, wir haben eine Atemübung, wir haben eine Legato-Übung, wir haben eine Vokalausgleichsübung, wie auch immer, haben wir ein kleines Repertoire an Themen, die sich ritualisiert immer wieder finden, aber wir haben immer wieder neue Übungen, mit denen wir diese Themenfelder abdecken. Und auch die Frage, wie endet das Einsingen? Das kann man auch ritualisieren, wenn man möchte. Endet man immer mit einem Kanon, mit einer solmisierten Übung, mit einer Improvisationsübung, mit einer mehrstimmigen Kadenz oder was auch immer. Da kann man natürlich auch immer durchwechseln, aber sich einfach nur kurz fragen, möchte ich etwas etablieren, was für die Sängerinnen und Sänger sofort irgendwann automatisiert dieses Gefühl kreiert, aha, wir sind am Ende des Einsingens und jetzt geht's weiter zum nächsten. Dann entsteht sofort eine ganz bestimmte Energie und die schafft auch Sicherheit und die schafft auch wieder mehr Leichtigkeit in unserem Probenfluss. Punkt Nummer 6 sind die Raumsettings. Also auch hier ist immer schön, wenn wir eine Varianz haben und wenn bestimmte Dinge aber wiederkehren, kosten sie nicht mehr so viel Energie, sie umzusetzen. Also wir wissen alle, wenn die Kinder immer nur gewohnt sind, auf ihren Stühlen zu sitzen in der Chorprobe und dann sagen wir so, jetzt stehen wir alle mal auf und stellen uns in einem großen Kreis auf, dann kann das sehr, sehr viel Kraft kosten, überhaupt diesen Kreis zu etablieren. Und dann sagen wir, funktioniert nicht mit diesen Kindern, die müssen immer auf dem Stuhl sitzen, sonst ist nur Chaos. Aber faktisch ist es einfach so, dass es neu ist und dadurch sehr viel Kraft kostet, das umzusetzen. Wenn wir bestimmte Aufstellungen im Raum ritualisieren, werden sie mit immer größerer Leichtigkeit umgesetzt werden können von der Gruppe und uns die Möglichkeit geben, mit diesen Formationen zu spielen und auch eine große Vielfalt in unsere Probenarbeit hineinzubringen. Also, was gibt's für Möglichkeiten? Wir können zum Beispiel beim Einsingen im Kreis stehen im Raum als Möglichkeit. Wir haben natürlich die klassische Choraufstellung. Wir können einen Sitzkreis am Boden machen. Wir können verschiedene Raumspiele etablieren, wo wir auch bestimmte Raumformationen einführen, die wir dann auch immer wieder abrufen können. Oder ich wollte zum Beispiel einmal, dass die Kinder immer durchzählen, 1, 2, 3, 1, 2, 3 und dann immer steht die Gruppe 1 auf und singt etwas und dann steht die Gruppe 2 auf und singt das Lied weiter oder singt eine andere Linie oder was auch immer. Damit kann man dann ja viele verschiedene Sachen machen. Und es hat so lange gedauert beim ersten Mal, dass ich total genervt war und dachte, ey, nur um die drei Gruppen einzuteilen, vergehen schon 10 Minuten. Und dann habe ich gedacht, entweder habe ich jetzt die Möglichkeit, ich lasse das einfach oder ich ritualisiere es für ein paar Proben und übe das ein. Und ich habe mich dann für Zweiteres entschieden und einfach jede Woche immer nach dem Einsingen eine Übung, ein Lied, was auch immer gemacht, wo wir das brauchten, sodass es immer schneller, automatisierter ablief. Und dann konnte ich das auch wieder ruhen lassen und irgendwann quasi war das einfach etwas, was sehr schnell funktioniert hat, einfach zu sagen, wir zählen einmal durch in drei Gruppen und dann konnte ich das anwenden für ganz verschiedene Übungen. Und es hilft natürlich für einen schönen Probenflow, wenn wir einen Wechsel haben an sehr konzentrierten Probensettings und Settings, die so ein bisschen mehr Durchlässigkeit und Bewegung ermöglichen. Und Punkt Nummer 7 ist jetzt eigentlich so ein bisschen das Kernstück, nämlich die Probenstruktur selber. Also überlege dir eine für dich stimmige Struktur für die Probe und suche nach einer Struktur, die für dich gut passt und für deine Gruppe gut passt. Und experimentiere aber auch gerne ein bisschen, denn natürlich gibt es dann auch Dinge, die haben sich einfach so eingeschlichen oder die habe ich eben schon immer so gemacht und es hat auch nicht geschadet und war auch nicht total schlecht. Aber vielleicht gibt es auch Möglichkeiten, dass man es ein bisschen umstellt und dann mit der Zeit merkt, dass es einen besseren Probenfluss gibt, dass der Energieverlauf der Probe so besser mit der Gruppe zusammen im Fluss und im Flow ist. Und welche Teile kann eine Probe alles umfassen? Also natürlich haben wir unsere Repertoire-Einstudierung, die wir möglichst vielfältig gestalten sollten natürlich, aber es gibt eben die Arbeit am Repertoire. Dann können wir natürlich die Arbeit mit relativer Sommisation einbauen. Wir können mit Improvisation arbeiten. Wir können rhythmische Übungen machen, das Blattsingen einführen, Bewegungsspiele einbauen und Koordinationsübungen oder auch Intervallübungen und Übungen, die das Gruppengefühl stärken und so ein bisschen in Richtung Achtsamkeitsübungen gehen. Das ist jetzt kurz ein bunter Blumenstrauß. Aber es lohnt sich, sich zu fragen, was ist mir wichtig für meine musikalische Arbeit? Und dann Dinge, die ich vielleicht bisher nie so richtig gemacht habe, weil ich dachte, dafür bleibt keine Zeit oder das kann meine Gruppe nicht oder ich fühle mich da nicht sicher, sich so eine Sache rauszupicken und zu sagen, die probiere ich jetzt einfach mal aus und versuche sie zu ritualisieren, um darin eine Routine zu gewinnen. Denn alle Unterrichtsphasen, die ritualisiert sind, werden dann nicht mehr in Frage gestellt und es kostet uns auch viel weniger Energie, die Kinder dafür zu motivieren und in die Kooperation zu bringen. Außerdem wissen wir alle, es gibt bestimmte Kompetenzen, die wir einfach nur über Automatisierung und häufige regelmäßige Wiederholungen erwerben können. Also die Fingersätze der Tonleitern üben wir nur, indem wir sie immer, immer wieder wiederholen. Einmal eins rein müssen automatisiert geübt werden. Unregelmäßige Verben müssen einfach so automatisiert gelernt sein, dass wir sie aus dem FF einfach so aufsagen können, ohne noch drüber nachzudenken. Fahrrad fahren, auf dem Computertastatur schreiben und so weiter und so fort. Irgendwann haben wir es eben so oft wiederholt, dass diese Prozesse automatisiert sind und uns gar keine große Anstrengung mehr kosten. Und natürlich gibt es auch in der Musik und in der Chorarbeit viele Dinge, die wir eigentlich nur so lernen können. Wie zum Beispiel tonale Kontexte erfassen, Intervalle hören, Platz singen, zweite Stimmen halten. Es muss halt einfach immer wieder regelmäßig geübt werden, damit es irgendwann eine Kompetenz ist, die uns gehört, die uns leicht fällt, über die wir nicht mehr nachdenken müssen. Und denk dran, alles, was wir ritualisieren, schaffen wir einfach auch langfristig zu etablieren und umzusetzen. Wenn wir uns jetzt jede Probe fragen, ob wir heute noch Zeit haben für eine Gehörbildungsübung, eine Platzing-Übung, ein Bewegungsspiel oder was auch immer jetzt etwas wäre, was du gern noch einbinden würdest in deine Chorarbeit, dann wirst du dazu trotzdem nie kommen, denn die Probe ist ja immer zu kurz und es bleiben niemals so ganz zufällig 5 Minuten übrig, um endlich mal eine extra was auch immer Einheit einzubauen. Zumindest ist das bei mir so. Das heißt, ich rate dir, dass du eine klare Struktur für deine Proben entwickelst, die du auf jeden Fall erstmal in den ersten Wochen total konsequent etablierst. Das schafft total viel Verlässlichkeit und Ruhe. Und natürlich, wenn du das gut etabliert hast, dann kannst du selbstverständlich Dinge verändern und Abweichungen vornehmen. Das hilft dann natürlich auch wieder gegen Langeweile und schafft Abwechslung und Neugierde, neuen Fokus. Aber wir brauchen immer eine gute Balance und du kannst dir so ein bisschen merken, je unruhiger deine Gruppe ist, desto mehr braucht sie starke Routinen und Rituale. Und gerade Kinder aus schwierigen sozialen Kontexten brauchen ganz besonders starke Routinen und Rituale. Ich hatte mal ein Gespräch mit einem Kollegen, der sehr viel mit geflüchteten Kindern gearbeitet hat und in geflüchteten Unterkünften Chorarbeit gemacht hat. Und der hat berichtet, dass er am Anfang gar nicht proben konnte. Es war gar nicht möglich, dass die überhaupt gemeinsam sich auf etwas einigen. Und er hat dann minimalste, kleinste Routinen aufgebaut und Mikroproben veranstaltet und die immer mehr verlängert und hat super starke Rituale eingebaut. Also er hat sozusagen ganz viel jede Woche genau gleich gemacht. Und nachdem er das, ich sage mal, ein Dreivierteljahr immer jede Probe genau gleich gemacht hat, hat er eine Einsingübung weggelassen oder verändert und dann waren die Kinder total empört und gesagt, diese Übung haben wir noch nicht gesungen, die müssen wir noch singen. Und er hat das eben so beschrieben, dass diese Kinder so viel Unsicherheit haben in ihren Lebensbedingungen und in ihrem Umfeld und so wenig Verlässlichkeit in ihren Tagesabläufen, dass sie eine besonders starke Sehnsucht auch haben nach diesen nach Stabilität und Sicherheit und dass Routinen und Rituale für sie das repräsentieren und ihnen einen sicheren Rahmen geben. Und sie auf gar keinen Fall wollten, dass sich irgendetwas verändert an diesen Probenabläufen. Das fand ich sehr eindrücklich und auch sehr nachvollziehbar. Und vielleicht arbeitest du in solchen Kontexten und das kann dir vielleicht helfen. Und wie setze ich jetzt meine Rituale und Routinen wirklich um? Ich würde dir raten, indem du sie dir aufschreibst und nicht alles auf einmal versuchst, sondern gegebenenfalls nach und nach Dinge ausprobierst. Ich persönlich hänge mir manchmal wirklich einen Zettel in den Probenraum, um mich selbst daran zu erinnern, dass ich etwas Neues ausprobieren möchte, weil ich mich eben selbst genauso schwer damit tue, meine eigenen Gewohnheiten und Routinen zu durchbrechen. Und ich muss mich selbst so ein bisschen zwingen, etwas anders zu machen und Abläufe umzustellen oder neue Dinge auszuprobieren. Auch gerade vielleicht, wenn ich sie schon einmal ausprobiert habe und sie total in die Hose gegangen sind und dann beim nächsten Mal sie dann trotzdem nochmal zu machen. Routinen und Rituale müssen eben tatsächlich eingeübt werden. Also wenn ich jetzt eine neue Gruppe habe, dann ist mein Fokus in den ersten Wochen und Monaten wirklich in dem Einüben dieser Rituale und Routinen, was eigentlich eine Chorprobe ist, wie ich die zumindest verstehe und wie ich die anleiten möchte. Und dabei darf man es auch gern genau nehmen und wirklich die Dinge, die einem wichtig sind, damit der Probenablauf für einen gut funktioniert, dass man das wirklich als eigene Aufgabe nimmt, das einzuüben. Zusammenfassend können wir sagen, Routinen und Rituale sind wichtig, denn sie führen zu mehr Ruhe und Fokus im Probenraum, weil sie allen Beteiligten Sicherheit und Verlässlichkeit geben und dem Gehirn diese ständige Frage abnimmt, was uns eigentlich als nächstes erwartet. Und dadurch kann sich unser Gehirn wieder besser auf den Inhalt konzentrieren, auf die eigentlichen Aufgaben, die wir gerade vermitteln wollen. Reflektiere deine eigenen Routinen und Rituale. Welche hast du eigentlich? Welche findest du davon gut? Welche nicht so gut? Wo bist du vielleicht gelangweilt? Wo fehlt dir etwas? Was ist dir eigentlich wirklich wichtig? Und was möchtest du gerne ergänzen? Wenn du versuchst, neue Rituale und Routinen in deiner Probenarbeit zu etablieren, dann gib nicht auf, wenn es nicht sofort funktioniert. Denkt daran, 21 Wiederholungen braucht es, bis es eine neue Gewohnheit geworden ist. Also Neues braucht Zeit und ändere nicht alles auf einmal. Ich hoffe, du konntest von dieser Folge etwas mitnehmen und ich freue mich total, wenn du mir schreibst, was deine Routinen und Rituale sind, denn es gibt bestimmt noch ganz viele, die heute nicht erwähnt wurden von mir und die man in dieser Sammlung ergänzen könnte. Und schreib mir auch super gerne die Themen, die hier angesprochen wurden, die dich besonders interessieren würden, wozu du gerne mal eine eigene Podcast-Folge hören würdest. Wenn du noch nicht den Newsletter Junge Stimmen abonniert hast, dann tu das doch genau jetzt sofort. Den Link findest du in den Shownotes, dann bekommst du als erstes Bescheid, wenn die Anmeldung freigeschaltet ist für unser Symposium Junge Stimmen, das vom 11. bis 13. April 2025 an der Universität der Künste in Berlin stattfindet. Und das Thema in diesem Jahr ist Resonanz, Körper, Stimme. Es wird super spannend, es wird ein ganz tolles Symposium. Ich freue mich schon richtig und ich freue mich sehr, wenn du dabei bist und wir uns da sehen. In diesem Sinne, keep on singing und bis bald, Gudrun.